Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Rückhalt für Libyens Machthaber Gaddafi schwindet offenbar weiter. Seine Truppen sollen nach Medienberichten nur noch wenige größere Städte im Westen des Landes kontrollieren, unter anderem die Hauptstadt Tripolis. Dort herrschte heute angespannte Ruhe. Von Gaddafi und seinem Sohn Saif gab es unterschiedliche Signale. Einerseits drohen sie ihren Gegnern, andererseits bieten sie einen Dialog an.
In der libyschen Hauptstadt Tripolis sind die Spuren der gestrigen Zusammenstöße zwischen Gaddafi-Getreuen und Regimegegnern unübersehbar. Aus einem Arbeiterviertel sollen sich Gaddafis Kräfte mittlerweile zurückgezogen haben, sagen Augenzeugen. In anderen Stadtvierteln dagegen demonstriert das Regime Normalität. Tripolis ist okay, meint er, wir haben keine Probleme. In einem Interview mit dem Sender Al Arabiya sagte Gaddafis Sohn, in drei Viertel des Landes herrsche Friede. Nur in Misrata und Zawiya gebe es Probleme. Berichte über Söldner dementierte Saif al-Islam. Immer wieder werden Männer aus anderen afrikanischen Ländern von Regimegegnern aufgegriffen und verdächtigt, als Söldner für Gaddafi gekämpft zu haben. Hier versucht ein Mann zu verhindern, dass ein uniformierter Afrikaner von der Menge gelyncht wird. In Tajoura, nur 14 Kilometer östlich von Tripolis, wurde heute ein Mann beigesetzt, der gestern bei Zusammenstößen mit Gaddafi-Anhängern ums Leben kam. Gaddafi, auch dich werden wir beerdigen, rufen sie. Auch vor der Moschee gab es heftige Proteste gegen Libyens Staatschef. Habt keine Angst, die Militärpolizei ist auf unserer Seite, sagt ein Demonstrant. Am Flughafen von Tripolis herrscht unterdessen blankes Chaos. In der Abflughalle Menschen dicht an dicht. Er hat ein Ticket nach Hause ergattern können. Ich bin jetzt der glücklichste Mensch der Welt, sagt er. Wer kann, verlässt Tripolis, allen Beschwichtigungen zum Trotz.
Im Osten des Landes, in der Küstenregion rund um die Stadt Al-Baida, haben die Gegner Gaddafis die Kontrolle übernommen. Mehr zur aktuellen Situation dort jetzt live von Stefan Buchen.
Ja, wir sind heute von Tobruk aus 300 Kilometer nach Westen gefahren. Unterwegs kam ich an einem verlassenen Militärflughafen vorbei. Dort gab es Spuren heftiger Kämpfe. Dort haben die Aufständischen die Armee von Gaddafi letztlich in die Flucht geschlagen. Unter hohen Verlusten, Dutzende Menschen sind dort gestorben. Es gab dort zerschossene Häuser, kaputte Panzer. Wir haben dann gesehen, dass die Aufständischen dort auch Gefangene gemacht haben. Einige von ihnen waren Söldner aus dem Tschad. Also es bewahrheitet sich, dass Gaddafi solche Mordgesellen angeheuert hat, um sie auf die Aufständischen zu hetzen. Als wir dann am späten Nachmittag hier in Al-Baida ankamen, spielten sich unglaubliche Szenen ab. Es zog ein Konvoi mit Panzern und anderen Militärfahrzeugen durch die Stadt. Darauf standen hunderte Männer mit Kalaschnikows und Panzerabwehrraketen und Panzerfäusten und schossen wild in die Luft. Also eine neue Ordnung ist hier noch nicht wirklich eingekehrt im Osten und im Westen. Und in der Hauptstadt Tripoli hat Gaddafi weiterhin die Macht. Und damit zurück nach Hamburg.
Angesichts der dramatischen Lage in Libyen verlassen tausende chinesische Arbeiter das Land. Am Morgen erreichte eine Fähre mit knapp 3000 Chinesen an Bord die kretische Hafenstadt Heraklion. Weitere 2000 werden Behördenangaben zufolge noch heute Abend dort erwartet. Die chinesische Regierung charterte dafür Fähren und hat Hotels auf der griechischen Insel gebucht. Schätzungen zufolge arbeiten in Libyen mindestens 30.000 Chinesen, die meisten in der Bau- und Ölindustrie.
Die Libyen-Krise ist erneut auch Thema für den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Um Druck für ein Ende der Gewalt zu machen, sollen möglichst rasch Strafmaßnahmen gegen das Gaddafi-Regime verhängt werden. Vorgeschlagen sind unter anderem ein Waffenembargo und Einreiseverbote für die Führungsriege. Unklar ist noch, ob die Forderung aufgenommen wird, Gaddafi und seine Gefolgsleute wegen Verbrechen vor Gericht zu bringen. Dafür hat sich auch Deutschland stark gemacht.
Im UN-Gebäude in New York berät der Weltsicherheitsrat seit rund 3 Stunden in geschlossener Sitzung über Sanktionen gegen Libyen bzw. die libysche Führung um Gaddafi. Im Entwurf der Resolution geht es um folgende Punkte. Es soll ein sofortiges Waffenembargo verhängt werden, Einreiseverbote für Gaddafi und seinen engeren Kreis, ihre Konten sollen eingefroren werden, beim Internationalen Strafgerichtshof sollen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt werden. Das wollte besonders die deutsche Seite.
Wir wollen der Gewalt Einhalt gebieten und wir möchten durchsetzen, dass die libysche Führung für ihre Verbrechen zur Rechenschaft gezogen wird.
Bereits gestern war es im Weltsicherheitsrat zu bewegenden Szenen gekommen. Der Botschafter Libyens hielt ein flammendes Plädoyer für harte Maßnahmen gegen Gaddafi und die libysche Führung. Der Botschafter wurde im Anschluss von vielen Mitgliedern des Weltsicherheitsrats für seine mutige Erklärung umarmt. Dennoch aber braucht es heute offenbar Zeit, die Resolution zu verabschieden. Besonders China, so ist es hier zu hören, scheint bei dem Punkt Anklage vor dem Internationalen Strafgerichtshof bis jetzt zu zögern. Dabei ist es genau dieser Punkt, so hofft jedenfalls die deutsche Seite, der Militärs und den Kreis um Gaddafi davon abhalten könnte, Mordbefehle gegen die Zivilbevölkerung oder die libysche Opposition auszuführen. Klar ist auch, bisher hat kein Mitgliedsland im Weltsicherheitsrat ein direktes militärisches Eingreifen in Libyen gefordert.
Eine Chronologie der Ereignisse in Libyen findet sich bei uns im Internet wie immer unter tagesschau.de.
Im Zentrum der tunesischen Hauptstadt haben Demonstranten gegen die Übergangsregierung protestiert. Sie lieferten sich Straßenschlachten mit der Polizei. Gegen die überwiegend Jugendlichen ging die Polizei mit Tränengas vor. Augenzeugenberichten zufolge waren auch Gewehrschüsse zu hören. Zahlreiche Demonstranten wurden festgenommen. Der tunesische Machthaber Ben Ali war nach heftigen Protesten vor knapp 6 Wochen nach Saudi-Arabien geflohen. Bundespräsident Wulff ist zu einem 3-tägigen Besuch in die Golfregion gereist. Erste Station ist Kuwait. Das Golfemirat feiert heute sein 50-jähriges Bestehen und den 20. Jahrestag der Befreiung von der irakischen Besatzung. In einer Rede richtete Wulff einen Appell an die EU. Er forderte mehr Mut und Entschlossenheit bei der Unterstützung der demokratischen Bewegungen in den arabischen Ländern. Morgen reist Wulff weiter nach Katar.
In der CDU wird nach dem Debakel bei der Hamburg-Wahl über den wirtschaftspolitischen Kurs diskutiert. Es spreche nicht für die Wirtschaftskompetenz, wenn man Unternehmen mit Frauenquoten, Mindestlöhnen und Sozialbilanzen drohe, so Unionsfraktionsvize Fuchs zur Tageszeitung Die Welt. Seine Partei solle Themen aufgreifen, die für die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit entscheidend seien. Auch der Vorsitzende der Mittelstandsvereinigung der Union, Schlamann, verlangte, die CDU solle ihre Wirtschaftskompetenz stärker herausstreichen. Die SPD in Schleswig-Holstein hat in einem Mitgliederentscheid den Spitzenkandidaten für die nächste Landtagswahl ermittelt. Es ist der Kieler Oberbürgermeister Albig. Unter 4 Kandidaten setzte er sich deutlich mit gut 57% der Stimmen durch. Der Landes- und Fraktionsvorsitzende Stegner musste sich mit 32% begnügen. Albig war bis Mitte 2009 Sprecher des damaligen Bundesfinanzministers Steinbrück. Der Kieler Landtag muss bis September 2012 neu gewählt werden. Die Iren haben ihre Regierung abgewählt. Bei der gestrigen Parlamentswahl gewann Prognosen zufolge die oppositionelle Fine Gael-Partei mit Spitzenkandidat Enda Kenny. Sie kam auf mehr als 36%, verfehlte aber die absolute Mehrheit. Die Labour-Partei erreichte gut 20%, die regierende Fianna Fáil von Premierminister Cowen nur noch etwa 15%. Mit dem Endergebnis wird morgen gerechnet.
Das nennt man wohl Denkzettel. Noch wird gezählt. Doch ist klar, die Iren wählen als erste in der Eurozone eine Regierung für die Schuldenkrise ab. Er ist ziemlich sicher der künftige Premier. Enda Kenny von der konservativen Partei Fine Gael. Er wird wohl eine Koalition mit Labour führen. Die Aufgabe heißt Krisenmanagement. Die EU-Flagge über Dublin erinnert daran, dass Irland unter Europas Rettungsschirm steht. Diese Wahl ist definitiv eine Bestrafung. Fianna Fáil ist schuld an Irlands Kollaps, sagt sie über die abgewählte Regierungspartei. Das Wahlergebnis zeigt den Ärger vieler Iren über das Rettungspaket und die Konditionen für den Kredit. Die Iren sind nicht glücklich mit dem Deal, es muss neu verhandelt werden. Geld kommt nur noch aus dem Automaten, weil Europa die Banken mit 85 Milliarden Euro rettet. Über den Kredit sprach Enda Kenny mit Angela Merkel vergangene Woche in Berlin. Er braucht ihren Einfluss, um bei der EU die Zinsen zu drücken. Wir fühlen uns überlastet durch die Zinsen. Die Kosten für die Kredite sind hoch. Wir wollen noch einmal über das Rettungspaket und die Bedingungen reden. Das ist uns sehr wichtig, sagt er uns im Wahlkampf. Einen Neuanfang in der Krise wollen auch die Bürger. Das haben sie mit ihren Stimmzetteln klargemacht.
Der neue Mann an der Spitze will gleich nächste Woche nach Brüssel reisen. Mit dem Wählervotum hat er ein klares Mandat für Verhandlungen. Irland erwartet die Hilfe Europas.
In der Fußball-Bundesliga haben zwei Überraschungsmannschaften dieser Saison auch heute überzeugt. Sowohl Mainz als auch Hannover gewannen ihre Auswärtsspiele. Die weiteren Ergebnisse: Kaiserslautern Hamburg 1:1, Köln Freiburg 1:0, Schalke Nürnberg 1:1. Im Spitzenspiel München gegen Dortmund steht es in der Schlussphase 1:3. Gestern hatte Wolfsburg gegen Mönchengladbach 2:1 gewonnen. Morgen spielt Frankfurt gegen Stuttgart und Bremen gegen Leverkusen. Die Tabelle sieht so aus: Dortmund mit komfortablem Vorsprung, dann Leverkusen, Hannover, München und Mainz. Die zweite Hälfte beginnt mit Schalke. Köln hat sich auf Platz 11 vorgearbeitet. Ganz hinten punktgleich Stuttgart und Mönchengladbach. Erik Frenzel ist Weltmeister in der nordischen Kombination. Der 22-Jährige ließ in Oslo die Konkurrenz im Springen und 10 Kilometer Langlauf hinter sich.
Es war ein historischer Sieg, den der 22-Jährige feierte. Der 40. Titel in der deutschen WM-Geschichte. Frenzel legte den Grundstein für seinen Erfolg auf der Schanze. Hier flog der Oberwiesenthaler auf die neue Rekordweite von 109,5 Meter. Den Vorsprung nach dem Springen verteidigte er auf der 10-Kilometer-Strecke mit Bravour und ließ die Konkurrenz nicht mehr an sich heran. Im Kampf um Silber setzte sich Tino Edelmann gegen den dreifachen Olympiasieger Felix Gottwald durch, der kurz vor dem Ziel noch stürzte. Gold und Silber, dazu ein vierter Platz des jungen Johannes Rützek. Was für ein schöner Tag im Nebel von Oslo.
Überschäumende Siegerfreude bei einer sonst schüchternen Skeletonfahrerin Marion Thees wurde heute am Königssee überlegene Weltmeisterin. Nach vier Läufen siegte die Oberhoferin mit fast 9 Zehntelsekunden vor der einheimischen Anja Huber. Deren Vorteile am Start genügten nicht zum Sieg, denn die Thüringerin erreichte vor allem im zweiten Teil der Bahn das mit Abstand höchste Tempo und gewann dort den siegentscheidenden Vorsprung. Im Ziel jubelte Deutschland doppelt. Hinter Anja Huber gewann Melissa Hollingsworth aus Kanada Bronze.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 27. Februar.
Die Wolken des Tiefs über der Nordsee breiten sich bis morgen Abend auf den gesamten Süden und Westen Deutschlands aus. An der Grenze zur kälteren Luft im Osten und Südosten geht der Regen in Schnee über, teilweise auch in gefrierenden Regen. In der Nacht muss in Teilen Bayerns sowie östlich von Weser und Fulda mit Schnee, Schneeregen bzw. gefrierendem Regen gerechnet werden. Im Nordosten ist es klar. Am Tag scheint nordöstlich der Elbe die Sonne, sonst hier unter Regen oder Nieselregen. In den Alpen sowie vom Bayerischen Wald bis zum Thüringer Wald schneit es in den Hochlagen. Der Wind wird schwach bis mäßig, westlich des Rheins sowie an den Küsten auch frisch. Heute Nacht 5 Grad am Rhein, in Ostsachsen bis minus 9 Grad. Am Tag 1 Grad auf Rügen und 8 Grad am Oberrhein. In den kommenden Tagen erwartet uns überwiegend ruhiges Hochdruckwetter. Am Montag am ehesten im Westen und Süden Nieselregen, am Dienstag Sonne, Wolken und Hochnebel, am Mittwoch freundliches Wetter, sobald der Nebel weg ist.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 21.50 Uhr, heute mit Tom Buro, darin Libyen-Krise, wie europäische Kriegsschiffe Flüchtlinge retten sollen, sowie Plagiatsaffäre, warum Wissenschaftler jetzt gegen Gutenberg demonstrieren.